Bist du bereit, 10 Tage tief in die Jivamukti-Yoga-Methode einzutauchen? Oder bist du vielleicht Yogalehrerin und brauchst neue Impulse und Inspirationen? Dann komm jetzt mit zu unserem 75-Stunden-Teacher-Training in Berlin von Ende November bis Anfang Dezember. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf der Webseite www.peaceyoga.de. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode meines Podcasts. Denn das sollte immer unsere wichtigste Intention sein als Yogalehrende. Was können wir tun? Wie können wir zu Diensten sein? Das heißt nicht, dass immer alles einfach ist. Es darf durchaus herausfordernd sein. Aber wie können wir zu Diensten sein den Menschen, die sich auf dem Yoga-Weg befinden? Wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast. Ist das noch Yoga? Fragezeichen. Ich bin Moritz und ich unterrichte jetzt seit fast 20 Jahren Yoga, vornehmlich Asana, und im Laufe der Zeit sind immer mehr Dinge hinzugekommen. Und in diesem Podcast möchte ich darüber sprechen, warum ich in den allermeisten Fällen keine sogenannte Peak Pose mehr unterrichte. Ich werde dir erklären, was eine Peak Pose ist oder was meistens darunter verstanden wird, warum sie vielleicht so populär ist im Sequencing, wie sich meine Sicht auf die Dinge im Laufe der Zeit geändert hat und vor allem, was ich stattdessen mache und wie ich meine Jivamukti-Yoga-Klassen heutzutage versuche zu gestalten und welchen Fokus ich hierbei lege, den du dann natürlich auch ausprobieren kannst. Ich hoffe, die Folge inspiriert dich, neue Dinge auszuprobieren, Altes vielleicht zu hinterfragen und so deinen Horizont zu erweitern. Denn das ist grundsätzlich das Anliegen, was ich mit diesem Podcast verfolgen möchte. Was ist überhaupt eine Peak Pose? Eine Peak Pose wird allgemeinhin beschrieben, wenn man eine Asana hat. Müssen wir sowieso nochmal drauf eingehen, warum das Wort Pose oder Pose oder Position oder Haltung mir persönlich sowieso nicht ganz so gut gefällt wie das Wort Asana, dazu vielleicht aber in einer anderen Folge mehr. Als Peak Pose wird bezeichnet eine Haltung, eine Asana, auf die alles hinarbeitet. Das heißt, das gesamte Sequencing einer Klasse ist ausschließlich darauf ausgerichtet, diese Asana üben zu können. Und in den allermeisten Fällen bedeutet das vor allem, dass man sie anatomisch vorbereitet. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, Yoga Nidrasana ist meine Peak Pose, das heißt im Liegen sind beide Füße hinter dem Kopf verkreuzt, dann könnte ich mir überlegen, dass ich besonders viele Bewegungen mache, die die Hüftaußenrotation stärken, die die Außenseiten der Po-Muskeln und der Oberschenkelmuskeln dehnen, die es mir erlauben, auch meinen Rücken richtig schön rund machen zu können und so weiter, damit ich dann, wenn der Moment gekommen ist, möglichst einfach in diese Asana hineinkommen kann. Ich habe angefangen damit, Ashtanga Vinyasa Yoga zu unterrichten. Das heißt, eine Methode, eine Tradition, in der es eine ganz festgelegte Asana-Sequenz gibt. Das hatte den Vorteil, dass ich als Yogalehrer mir keine Gedanken darum machen musste, was kommt zuerst, was kommt als zweites, sondern ich hatte alles schon vorgegeben. Im Übrigen ist das unbedingt mein Tipp an Menschen, wenn du gerade anfängst, Yoga zu unterrichten, eine fertige Sequenz zu nehmen, egal woher sie kommt. Sei es, dass du sie von deinen Lehrenden gelernt hast oder dass sie dir einfach gut gefällt. Im Jivamukti Yoga haben wir zum Beispiel die Spiritual Warrior Class, die ganz, ganz wunderbar ist und sich vor allem dafür eignet, anzufangen zu unterrichten, weil man eben keine kreative Leistung erbringen muss, sondern man kann sich auf das Sprechen konzentrieren, eventuell auf die Musik, wenn du welche benutzt, vielleicht auf die Hands-on-Assists, wenn du denn welche einsetzt. Und im Laufe der Zeit habe ich dann auch angefangen, Yoga-Klassen zu unterrichten, wo ich mir eine Sequenz ausdenken musste. Und tatsächlich von Anfang an, auch in meinem ersten Teacher-Training, das nannte sich Yoga Veda von Chris Lanzaro, gab es solche Peak Poses gar nicht. Damals lag der Fokus in diesem Training vor allem auf die Lehren des Ayurveda und die verschiedenen drei Doshas und wie diese drei Doshas, Kapha, Pitta und Vata, einen Einfluss haben, also eher das luftige Element, das feurige, das erdige Element, um es vereinfacht zu sagen, und wie man mit diesen Asanas spielen kann und mit diesen Energien. Mit anderen Worten, für mich war es schon sehr, sehr früh klar, dass es andere Qualitäten, andere Eigenschaften gibt, außer nur den anatomischen, um eine Klasse zu gestalten. Im Laufe der Jahre bin ich natürlich mit vielen anderen Yoga-Lehrenden zusammengekommen und habe mit ihnen diskutiert, gesprochen, sei es in Ausbildungen, in Weiterbildungen oder einfach so zwischendurch. Und es schien mir so und scheint mir bis heute, als wenn diese Peak Pose immer noch irgendwie so der heilige Gral im Sequencing ist. Als wäre es das Nonplusultra, als wäre alles andere auch ganz schön und gut, aber dieses ist eigentlich die Kunst. Wie kann ich so eine Peak Pose vorbereiten? Was stört mich jetzt überhaupt persönlich an dieser Idee der Peak Pose? Zwei Dinge. Nummer eins. Wenn ich eine Peak Pose habe, eine Peak Asana, dann fällt automatisch der Schwerpunkt sehr auf die Körperlichkeit der Asana-Praxis. Ich habe es vorhin kurz angerissen. Eine Asana ist für mich viel mehr als nur eine Gymnastikübung. Eine Asana in meiner Tradition, aus der ich komme, der Jivamukti-Yoga-Methode, ist die Verbindung zur Erde. Das Üben von Asana ist also das mich darin üben und zu reflektieren, wie meine Beziehung zu allen anderen Wesen auf dieser Welt ist. Der zweite Teil ist, dass ich glaube, wenn wir uns so eine Peak Pose vornehmen, wir uns so beschränken in der Offenheit, was ein Sequencing einer Klasse ausmachen könnte. Und wir gleichzeitig, und das passt zum ersten Punkt, dann vielleicht auch die anderen energetischen und subtilen Dinge der Yoga-Praxis etwas mehr außer Acht lassen, weil wir unseren Fokus, unser Spotlight so sehr auf eine Peak Pose gerichtet haben. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde Peak Poses haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Und wenn wir Asana unterrichten, dann sollten wir uns unbedingt damit auskennen, wie wir auch körperlich eine Asana vorbereiten können, wie wir Menschen dabei unterstützen können, diese Asana etwas einfacher zu üben. Allerdings, und das würde ich hier jetzt gerne einschieben, nur weil ich die wunderbarsten Vorbereitungsübungen für Yoga Nidrasana, beide Füße hinterm Kopf, mache, heißt es noch lange nicht, dass eine Person in dieser Klasse, wo ich diese ganzen Vorbereitungen mache, tatsächlich Yoga Nidrasana üben wird können. Also üben können wir sie natürlich alle, aber das heißt noch lange nicht, dass die Füße tatsächlich hinter dem Kopf landen werden. Auch das sollte uns unbedingt bewusst sein. Diese Vorbereitungsübungen funktionieren ja nur über eine lange Zeit, über ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre. Denn ich glaube nicht, dass es irgendwelche magischen Sequenzen gibt, die Menschen plötzlich dazu befähigen, körperlich etwas zu tun, was sie noch nie vorher zuvor gemacht haben. Vielleicht können sie es mit einem etwas leichteren Erleben machen oder einem leichteren Gefühl, aber dass sich jetzt wirklich gleich der Fuß einen halben Meter weiter in Richtung hinter den Kopf bewegt, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Also, ich mache es nochmal deutlich, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir als Yoga-Lehrende wissen, wie das überhaupt geht. Und gleichzeitig halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir uns für all dies andere öffnen, wie wir ein Sequencing einer Klasse gut, sinnvoll, abwechslungsreich und vor allem so gestalten können, dass die Menschen eine großartige Erfahrung haben. Denn das sollte immer unsere wichtigste Intention sein als Yoga-Lehrende. Was können wir tun? Wie können wir zu Diensten sein? Das heißt nicht, dass immer alles einfach ist. Es darf durchaus herausfordernd sein. Aber wie können wir zu Diensten sein den Menschen, die sich auf dem Yoga-Weg befinden? Die sich auf dem Weg in Richtung Samadhi, in Richtung Erleuchtung, wie auch immer du es jetzt nennen magst, gerade befinden. In Richtung eines Gefühls von Einheit. Und sind die Dinge, die ich unterrichte, wirklich unterstützend für diesen Weg? Oder eben nicht. Und das zu reflektieren und zu hinterfragen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Was mache ich denn nun, statt einer Peak Pose, statt einer Peak Asana zu unterrichten? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, die Chakras zu nehmen und beispielsweise von unten nach oben, vom Muladhara Chakra bis zum Sahasrara Chakra, sich hindurch zu arbeiten. Ein Tipp, den ich immer wieder von meiner Lehrerin Sharon Gannon, der Gründerin der Jivamukti-Yoga-Methode, bekommen habe. Sie sagt, da kann man eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Erst stehende Asana, die mit dem Wurzelchakra verbunden sind, dann Vorbeugen, Drehungen, Rückbeugen, Schulterstand, wenn ihr den übt, oder eine andere Asana, eine andere Praxis, die das Kehlchakra stimuliert, die Haltung des Kindes für den Punkt zwischen den Augenbrauen, Agna Chakra, und dann Kopfstand, Sahasrara Chakra, und dann vielleicht Meditation und Shavasana. Und so bräuchte es überhaupt keine Peak Asana, keine Peak Pose, sondern wir gehen durch alle möglichen Asana-Gruppen hindurch. Sowieso ist das der Ansatz aller meiner Yoga-Teacher-Trainings, die ich mitmachen durfte, gewesen, immer möglichst eine ganzheitliche, auch körperliche Praxis mit in die Stunden einzubringen. Das heißt, die Wirbelsäule in alle möglichen Richtungen zu bewegen, die verschiedenen Anteile des Körpers und die verschiedenen Asana-Gruppen zu bedienen. Eben die, die ich auch gerade bei den Chakras erwähnt habe. Das heißt, selbst wenn du dich nicht nach den Chakras orientierst, zu schauen, guck mal, ob ich alle diese Asana-Gruppen, Vorbeugen, Drehungen, Rückbeugen und so weiter, mit in die Praxis einbauen kann. Ein anderer Weg, den ich heutzutage und aktuell sehr, sehr oft gehe, wir haben in der Jivamukti-Welt immer einen Fokus des Monats. Auf der ganzen Welt gibt es dann ein Essay, der geschrieben ist und an dem sich alle orientieren und bedienen können, sich auch herausfordern lassen können, weil es manchmal Themen sind, mit denen ich mich als Yogalehrer vielleicht gerade noch gar nicht so viel beschäftigt habe. Zum Beispiel könnte ein Thema sein Atta Yoga Nushasanam, das erste Sutra von Patanjali's Yoga Sutra. Jetzt folgt der Yoga, wie ich ihn beobachtet habe. Jetzt erfolgt die Unterweisung des Yoga. Verschiedene Übersetzungen. Und dann nehme ich dieses Sutra und überlege mir, okay, wow, wie soll ich das jetzt mit einer Asana-Praxis verbinden? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre, zum Beispiel die Chakra-Reihenfolge der Asanas zu unterrichten und nebenbei einen spirituellen Talk, spirituellen Input rund um das Sutra mit einzuflechten und einfließen zu lassen. Im Übrigen, und ihr wisst es, wenn ihr mit mir schon gearbeitet habt, ist mir das immer persönlich viel, viel lieber, als am Anfang nur zu sitzen und zu reden und dann gar nichts mehr zu diesem Thema zu sagen. Ein anderer Weg wäre zum Beispiel, okay, das Wort Atta, jetzt, in diesem Moment steckt da drin. Wie kann ich eine Praxis finden, die mich darin übt, jetzt in diesem Moment zu sein? Könnte ich vielleicht besonders auf den Atem fokussieren und versuchen, so den Menschen, die im Unterricht sind, eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, guck mal, wenn du dich wirklich auf deinen Atem, vielleicht auf den Ujjayi-Atem konzentrierst, vielleicht noch einen fokussierten Blick, den Drishti, mit dazu nimmst und sogar noch eine Intention setzt, die du immer wieder dir ins Gedächtnis rufst, vielleicht kannst du mit diesen Werkzeugen es dir etwas leichter machen, immer jetzt in diesem aktuellen Moment zu sein. Und auch hier würde ich Peak Asanas überhaupt nicht mit einfließen lassen, sondern jede der Asana-Gruppen gleichberechtigt haben. Aber das Thema, zum Beispiel Atem, Drishti und Intention, könnte ich zu jedem Moment der Klasse, egal in welcher Asana, immer wieder zurück in den Fokus bringen. Eine andere Möglichkeit wäre einfach zu sagen, ich möchte mich, weil das Thema vielleicht ansonsten gerade passt, weil ich das Thema Bhakti, Hingabe, besonders auf Vorwärtsbeugen konzentrieren, auf die Idee des Hingebens, des Loslassens in Richtung Erde. Und so mache ich zwar alle Asana-Gruppen, fokussiere aber etwas mehr auf alles, was vorbeugenden Charakter hat und nehme mir dafür etwas mehr Zeit. Das wäre auch ein Tipp von mir, wenn du einen Fokus setzt, wie auf Vorbeugen, dann würde ich nicht gleichzeitig noch einen Rückwärtsbeugen oder Drehungsfokus machen, sondern dann auf einem Fokus bleiben. Also nochmal zusammengefasst, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir als Yoga-Lehrende wissen, wie wir Dinge anatomisch vorbereiten können, welche Anatomien, welche Muskelgruppen, welche Flexibilität wir brauchen, um eine Asana zu üben. Und gleichzeitig möchte ich dich ermuntern und motivieren, das Konzept mal loszulassen, damit du dir neue Dinge mit neuen Dingen deinen Unterricht bereichern kannst, damit du deinen Horizont des Unterrichtens erweitern kannst und somit vielleicht auch neue Erfahrungen, neue Erlebnisse in deine Yoga-Klassen einbringen kannst. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich sehr über dein Feedback zu dieser Folge, Fragen zu dieser Folge, sei es, dass du mir auf Instagram schreibst, DownDogBerlin, oder wenn die Möglichkeit besteht, hier irgendwo neben oder unter dem Video einen Kommentar oder eine Frage oder einfach deine Sicht der Dinge mit uns teilst. Denn Austausch ist so, so wichtig, damit wir alle wachsen können. Ich danke dir fürs Zuhören.